Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Ich werde in dieser Sendung mit Alfred Schmidt sprechen. Er ist wissenschaftlicher Assistent bei der Generaldirektion der Österreichischen Nationalbibliothek. Und zu Beginn wird es darum gehen, dass die Nationalbibliothek eine ganze Reihe von bisher unveröffentlichten Briefen von Ludwig Wittgenstein angekauft hat. Alfred Schmidt ist dabei bereits im Bestand der Nationalbibliothek befindliche Briefe herauszugeben und er wird uns etwas berichten darüber, was die Bedeutung dieses Briefwechsels zwischen Ludwig Wittgenstein und Ben Richards ist. Danach werden wir genereller über Wittgensteins Methode sprechen. Darüber hat Alfred Schmidt einen Vortrag gehalten diesen Herbst. Und eine kleine Vorbemerkung und Vorwarnung: Diese Darstellung von Wittgensteins Methode wird ein wenig ausgreifen in etwas, was man Werkstattgespräch nennen könnte. Zwei Philosophen, die sich schon längere Zeit kennen und die beide vieles über Wittgenstein gesprochen und publiziert haben, sprechen in lockerer Folge von wesentlichen Motiven, die ihnen bei Wittgenstein wichtig erscheinen. Es geht um zwei Themengebiete. Das eine ist ein Ankauf der Nationalbibliothek, der jetzt auch in der Presse einiges Echo gefunden hat, von dem er uns erzählen wird. In dem Zusammenhang auch gleich ein paar Informationen darüber, was in der Nationalbibliothek an Archivmaterial für Wittgenstein zur Verfügung steht. Und der zweite Teil wird dann sich beschäftigen mit einem Referat, das er gehalten hat, diesem Herbst, über die neue Methode, die Wittgenstein in seiner zweiten Phase ausgearbeitet hat, die für Staunen und auch Interesse natürlich gesorgt hat und der er ein wenig nachgegangen ist. Das meiste von den 20.000 in etwa Seiten, die der Wittgenstein hinterlassen hat, liegt ja nicht in Wien.
Ja, richtig. Also es ist, glaube ich, bekannt, dass der größte Teil des Nachlasses in Cambridge, in Trinity, verblieben ist, also der Wirkungsstätte Wittgensteins. Aber danach, sozusagen an zweiter Stelle, glaube ich, kann man unsere Sammlung nennen, die doch einige wichtige Manuskripte, also quantitativ nicht vergleichbar, es ist vielleicht ein Zehntel von dem, was Cambridge hat, aber wir haben also wichtige Manuskripte aus der Zeit des Wiederbeginns 1929, fünf große Manuskriptbände und dann das ganz wichtige 142, also die Urfassung der philosophischen Untersuchungen. Das waren schrittweise Ankäufe über einige Jahrzehnte hinweg eigentlich, also begonnen hat es 75er, nämlich jetzt eher nicht ihre, durch eine Sonderfinanzierung. Man hat plötzlich offenbar sich doch besonnen, dass Wittgenstein ein bedeutender Philosoph für auch die österreichische Geistesgeschichte ist und hat es dann also bewusst fortgesetzt. Also daneben, nur um anzudeuten, hunderte Briefe von und an ihm natürlich, Fotobestände, interessante und noch einige andere Materialien, wie zum Beispiel Baupläne vom Haus, Kundmanngasse und ähnliches. Also es ist eine recht umfangreiche Sammlung. Ich beginne vielleicht so chronologisch. Wir konnten 1995 bereits einen ersten umfangreichen Teil der Briefe an Ben Richards, also nur Briefe von Wittgenstein an Ben Richards, seinen letzten ganz engen Freund in seiner letzten Lebensphase, kaufen. Anlass war damals der Tod von Ben Richards, 95. Ich glaube, es ist zumindest unter Wittgenstein kennen bekannt, ein Medizinstudent, 35 Jahre jünger als Wittgenstein. Er lernt Ludwig Wittgenstein 45 kennen, also kurz nach dem Krieg, offenbar in seinen Vorlesungen. Das ist nicht ganz genau überliefert, aber es entsteht jedenfalls in den letzten 6 Lebensjahren eine ganz enge Beziehung.
Dazu muss man vielleicht sagen, man kennt die engeren Schüler von Wittgenstein. Das ist viel publiziert. Da gibt es auch eine mittlerweile lange Tradition von philosophischer Auseinandersetzung, von Anekdoten, von Vorlesungsmitschriften. Und die Tatsache, dass es in Wien so viele Manuskripte gegeben hat, hängt auch damit zusammen, dass die zum Teil dann erst aufgetaucht sind. Ja. Die Verstreutheit der Wittgensteinschen Unterlagen hängt ja damit zusammen, dass er in Österreich, in England gewesen ist und dass er auch immer wieder mal Manuskripte jemandem zur Verfügung gestellt hat, vergessen hat, vielleicht dort gelassen hat. Ja. Und da war offensichtlich die Nationalbibliothek sehr aufmerksam und auch eine Adresse, würde ich mal vermuten. Nicht? Eine Adresse für den internationalen Kunsthandel, kann man schon sagen, also Archivhandel.
Also worauf du jetzt wahrscheinlich anspielst, es waren 4 ganz wichtige Manuskripte, darunter eben das 142, das 183, das ist das sogenannte Gruder-Tagebuch und auch eine Fassung des Traktatus, also das 204 Typoskript, waren über Jahrzehnte verschollen, obwohl sie von Rick direkt nach dem Tod gesehen hatte und auch katalogisiert hatte, waren sie plötzlich weg. Das Rätsel hat sich dann aufgeklärt in den 90er Jahren. Die hat offenbar nach Wittgensteins Tod 51 seine Schwester an Rudolf Gruder geschenkt, als Erinnerungsstücke. Gruder war ja ein ganz enger Freund. Dort ist es aber in Vergessenheit geraten. Gruder stirbt dann auch selber und seine beiden Kinder entdecken das im Gruder-Nachlass und kommen dann Gott sei Dank drauf, was das für einen Wert hat, und daraus ist dann der Ankauf entstanden. Also ein weiterer wesentlicher.
Gruder, Sohn von Gruder, ist Gräzist gewesen an der Universität Wien. Akademie der Wissenschaften, ja. Wenn ich mir die kleine Bemerkung, Zwischenbemerkung erlaube, mit mir im Senat der Uni Wien gesessen.
Ah, ja.
Von daher habe ich ihn schon gekannt, bevor er im Senat gewesen ist.
Ja, also das sind manchmal Zufälle, die da eine Rolle spielen, und daraufhin läuft auch diese Geschichte mit den Briefen hinaus. Also ich bin da stehen geblieben, 1995 erwirbt die Nationalbibliothek 150 Briefe von Wittgenstein an Ben Richards, schön vorgeordnet in einer Liste, genau datiert. Also es war offenbar vorbereitet für einen Verkauf, noch zu Lebzeiten. Ich nehme an, dass das Ben Richards noch selber vorbereitet hat. Seine Frau Tara verkauft sie an die Nationalbibliothek, war eine ganz ansehnliche Summe. Und es gibt allerdings den Vermerk im testamentarischen, gesperrt bis 2020, wollte ausdrücklich Ben Richards damals als Bedingung dieses Verkaufes. Also die Briefe lagen hier Jahrzehnte bereits. Als ich dann begonnen habe, diese Briefe zu edieren, bin ich mit der Tochter von Ben Richards, Miranda Richards, in Kontakt gekommen. Ich wollte einfach ein paar Fragen noch zum Leben ihres Vaters. Und sie erwähnt nebenbei, dass sie eigentlich noch einen größeren Bestand an Briefen immer noch zu Hause hat und auch interessiert ist, die an uns zu verkaufen. Also sie war von Anfang an, das muss ich sehr hoch hier anrechnen, also war das ihre Absicht, sie sollten dorthin, wo schon der erste Teil sich befindet. Ja, es hat sich dann, im englischen Antiquar ist es dann gelaufen, eine komplette Liste haben wir bekommen. Es hat sich herausgestellt, über 100 Briefe weitere von Ludwig. Und aber was auch noch die Besonderheit ist, auch die Gegenbriefe ihres Vaters, teilweise, glaube ich. Also ich habe jetzt inzwischen gesehen, dass es gibt lange Perioden, wo wir keine Gegenbriefe haben. Da muss auch etwas verloren gegangen sein. Aber jedenfalls, es sind annähernd 200 Briefe, die wir noch jetzt, also in diesem Jahr, erwerben konnten. Und für mich immer noch ein Rätsel, warum das überhaupt getrennt wurde, weil die also zum Teil genau in die Lücken passen von den Zeiträumen, wo wir bisher schon, also Teile waren einfach hier. Es war eine große Erleichterung, dass unsere Chefin, Frau Dr. Rachinger, auch diesen Bestand zugestimmt hat zu kaufen. Es war, also ich nenne die Summe hier nicht, aber es war kein kleiner Betrag. Natürlich, wenn man weiß, was so Briefe heute am Antiquariatsmarkt wert sind, also auch Einzelbriefe, einige tausend Euro. Jedenfalls konnte das jetzt sozusagen vereinigt werden, diese beiden Bestände, und ich bin dabei, das für eine Printausgabe vorzubereiten. Und ich sage vielleicht nur ganz persönlich dazu, es ist schon ein ganz spannendes Gefühl, so einen Brief in den Händen zu haben, wo man weiß, den hat wahrscheinlich vorher außer dem Schreiber und dem Adressaten niemand gelesen bis jetzt. Vielleicht die Miranda, wenn sie es vorher gelesen hätte. Aber es sind völlig unbekannte Briefe, also die jetzt den gesamten Zeitraum von 1946 beginnen, sie im Sommer, bis kurz vor seinem Tod abdecken.
Wir sind ein Radioprogramm, deswegen braucht man ein bisschen eine Beschreibung. Wie ist denn das Papier, wie ist die Schrift, wie ist die Stimmung? Man kann ja bei Briefen dann, ja, anders als bei E-Mail, auch ein bisschen mitverfolgen, was die Stimmungslage jeweils der Briefschreiber und Briefschreiberinnen gewesen ist. Und gerade wenn du sagst, du siehst es jetzt das erste Mal, dann bist du ja sozusagen ein Augenzeuge der ersten Kategorie.
Ja, ich meine, man erwartet sozusagen auch irgendeine völlig unerwartete Überraschung. Ist bis jetzt allerdings, war jetzt nichts Sensationelles. Ich muss dazu sagen, es sind keine philosophischen Briefe. Also, obwohl Ben Richards offenbar philosophisch sehr interessiert war, also er hat ja offenbar Vorlesungen besucht, es gibt auch einen erhaltenen Aufsatz von ihm, den er später Ben Richards schickt, über Zeitlogik. Aber in den Briefen wird niemals ausdrücklich, also Wittgenstein schreibt nicht über seine Philosophie. Er schreibt fast in jedem Brief, wie er gerade sich sozusagen arbeitsmäßig befindet, ob er arbeiten kann oder ob wieder einer der Phasen ist, wo er sagt, er kann überhaupt nicht mehr arbeiten. Immer wieder die Angst, es ist völlig aus, ich kann nicht mehr, ich werde überhaupt nie mehr philosophieren können, taucht immer wieder aus. Also er beschreibt sozusagen seine Befindlichkeit, aber er geht nie auf Inhalte ein.
Das ist ja doch auch interessant, das hat er während seines ganzen Lebens ein bisschen gehabt, so Phasen der Dürre, ja. Irgendwo, wo die Inspiration fehlt. Und kann man das mit irgendwas korrelieren? Hat das mit emotionalen Zuständen zu tun? Oder?
Ich glaube schon. Also ich wollte jetzt gerade sagen, diese Beziehung zu Ben Richards, wir müssen ja nicht irgendwie herumreden um den Brei. Er nennt sie ja selber meine Liebesgeschichte mit Richards. Und wenn man parallel die Manuskripte liest, die zur selben Zeit entstehen, vielleicht darf ich da die eine Stelle vorlesen, wo das erste Mal der Name Richards auftaucht in dem Manuskript, 130 ist es. Da schreibt er, ich bin furchtbar bedrückt, über meine Zukunft ganz und gar unklar. Meine Liebesgeschichte mit Richards hat mich ganz entkräftet. Sie hat mich während der letzten 9 Monate wie ein Wahnsinn beinahe festgehalten. Es ist, als wäre ich mit meiner ganzen Kraft einem Phänomen nachgerannt, manchmal mit der Hoffnung, es zu erhaschen, öfter noch in Furcht oder Verzweiflung. Ich kann mir aber keinen Vorwurf machen, das heißt, ich mache mir keinen. War es gut, war es schlecht, ich weiß es nicht. Ich möchte nur sagen, es war ein schreckliches Verhängnis. Also das schreibt er 1946, ungefähr nach 9 Monaten. Diese Beziehung zu Richards wird für ihn so zentral, das ist das, was man am deutlichsten aus den Briefen liest, er wird so etwas wie seine Energiequelle, seine Lebensquelle, an die er sich klammert, mit aller Verzweiflung auch. Also es gibt laufende Zusammentreffen.
Wo haben die sich getroffen? Cambridge?
Wollte ich gerade sagen. Also viele Briefe handeln davon, dass sie verabreden, Wittgenstein besucht. Also Richards macht zu dieser Zeit seine praktische Ausbildung als Mediziner. Er ist ja Medizinstudent gewesen, nähert sich dem Ende seines Studiums und muss dann offenbar Praktika machen. Die macht er in London an einem berühmten Ausbildungsspital, dem St. Bartholomäus, dem Barzen wird es genannt in den Briefen. Wittgenstein besucht ihn an den Wochenenden sehr häufig, also fast 14-tägig verabreden sie sich am Samstag Mittag, ich erwarte dich am Eingang vom Spital. Oder auch Ben besucht ihn in Cambridge, das ist auch häufig der Fall. Und dann kommen natürlich, es ist die Phase, wo Wittgenstein legt ja seinen Lehrstuhl 47 zurück, Ende. Es beginnt diese lange Zeit in Irland. Auch dort gibt es Besuche, natürlich nicht mehr so häufig, aber es gibt einige wichtige, also das sind für ihn einfach ganz entscheidende Ereignisse beim besucht ihn und dann schreibt er, wie großartig diese Zeit war. Oder er beschwört ihn eben, bitte schreib mir, ich brauche deine Briefe, so wichtig wie Essen und Trinken. Also er lebt quasi von dieser Beziehung damals. Das beeinträchtigt sicher auch sein Philosophieren. Also da gibt es wörtliche Zitate, wo er schreibt, ich hätte sicher nicht das jetzt schreiben können, wenn ich nicht die letzten 10 Tage mit Ben verbracht hätte und so weiter. Also er ist emotional vollkommen in dieser Beziehung abhängig, kann man sagen. Vielleicht darf ich da einen Vergleich bringen. Also er ist ja bekannt für seine bildhaften Vergleiche, die er auch in seiner Philosophie immer einschreibt. In einem Brief schreibt er, wie er sich wieder mal beklagt, er bekommt keine Antwort auf seine Briefe. Stell dir vor, Ben, du hättest dir einen Hund gekauft und du fütterst ihn regelmäßig jeden Tag. Er ist für dich natürlich etwas ganz Neues und Interessantes. Dann später wird es ein bisschen langweilig und du vergisst darauf, du gibst ihm nur mehr hin und wieder etwas zu essen, wenn es dir gerade einfällt. Dieser Hund wird daran zugrunde gehen, schreibt er. Und dann schreibt er, so ähnlich fühle ich mich, wenn ich keine Briefe bekomme.
Aber das müssen wir ja jetzt abzählen können, wenn man die Gegenbriefe auch hat. Ja, ja. Ist es so, dass er wirklich weniger gekriegt hat?
Also ich kann nicht ausschließen, dass Briefe, ich Bei denke, dass auch sind. Briefe nicht, einfach nicht zu uns gekommen sind, aber die Briefe chronologisch geordnet, das ist ungefähr jeder dritte, vierte Brief bekommt dann eine Antwort. Das ist so eher die Regel.
Aber die Inhalte, was Ben Richards dann schreibt, entschuldigt er sich oder sagt er, er ist so beschäftigt? Hat man den Eindruck, er lässt ihn ein bisschen auch auf Distanz?
Ja, das war auch der Punkt, der mich sehr interessiert hat. Ob es eine ganz einseitige Beziehung war, das glaube ich nicht inzwischen. Also da gibt es durchaus dann Stellen. Also Wittgenstein hat fast wörtliche Floskeln, die er in jedem Brief wiederholt, so wie God bless you, das gibt es fast in jedem Brief. Das ist so eine stehende Formel. Oder auch I think of you constantly with love. Und I long to see you und so, also formulieren die Art. Und die finden sich bei Richards aber auch. Also zum Beispiel schreibt er genauso, I miss you. Und Wittgenstein wird sehr stark auch sowas wie ein väterlicher Berater, der zum Beispiel in seinem Studium oder vor den Prüfungen versucht, Rückhalt zu geben. Und also sie reden sehr viel über seine Ausbilder, das Mediziner. Es ist interessant, dass, also es ist ja nicht nur der Ben Richards, auch Drury war ja Mediziner dann und Wittgenstein war sehr interessiert in offenbar in dieser Richtung, hat ja kurz einmal auch überlegt, selber Medizin studieren.
Und hat während des Kriegs Krankenhelfer gemacht.
Genau, dort in der Apotheke.
Man muss aber wahrscheinlich auch sagen, die 35 Jahre machen einen Unterschied. Ne?
Natürlich.
Junge Leute sind vielleicht weniger am Briefschreiben oder beschäftigt mit anderen Sachen, das wird auch eine Rolle spielen. Ne?
Aber es gibt eben also wirklich berührende Manuskriptstellen parallel, die ohnehin längst bekannt sind, natürlich wer das gelesen hat, lesen wollte, wo er immer wieder sagt, ich vermute, ich fürchte, Ben hat sein Interesse verloren an mir. Also er ist sozusagen, ohne dass ich ihm einen Vorwurf machen könnte, es war sowas wie eine Vorliebe, so wie man Kinder nicht dafür verantwortlich machen kann, dass sie plötzlich andere Interessen haben. Diese Angst beschäftigt ihn ständig.
Das ist aber schon die Angst des Alters auch.
Natürlich, das zeigt das natürlich die. Aber es dürfte also dann irgendwie bis zu seinem Tod diese ganz enge Beziehung bestanden haben. Also vielleicht noch ein wichtig, lustiges Detail. Es gab immer wieder Krisen. Eine Krise wurde ausgelöst, was Ben offenbar schreibt. Er lässt sich einen Bart wachsen. Und Wittgenstein ist völlig erschüttert darüber und sagt, du kannst nicht einfach dir einen Bart wachsen lassen, ohne mich zu fragen, quasi, weil dieses Gesicht, das ich liebe, kannst du nicht willkürlich verändern. Darfst du nicht, du hast dazu nicht das moralische Recht. Und dann schreibt er noch, ja, ich würde das verstehen, wenn du irgendwie entstellt wärst und jetzt oder Verletzungen hättest. Und das wäre ein Grund, aber sonst.
Wittgenstein ist ja auch in anderen Sachen bekannt dafür, dass er sehr interpretiert war, extrem bescheiden zwar und beherrscht, aber was er selbst beherrscht hat, hat er dann auch beherrscht.
Also ich glaube, er war einfach sehr überzeugt von seinem Standpunkt und sicher kein einfacher Mensch. Also man muss auch sagen, er entschuldigt sich laufend, wo er dann wieder sagt, er hat sich unmöglich benommen und ich hoffe, du kannst mir verzeihen und so weiter. Das ist also auch eine dauernde Wendung.
Das ist wenn man es noch von der Philosophie her auch ein bisschen beleuchtet, das ist ja auch das, was man in den Manuskripten sieht. Er ist ja mit sich selber nicht zufrieden, ständig. Also das Schlachtfeld der Überarbeitungen von Manuskripten, mit dem es zu tun hat im Nachlass, stammt ja daher, dass es genauestens auf den Punkt bringen wollte. Und das ist auch ein Grund, warum das eine eigene Disziplin fast ist, mit dem Nachlass umzugehen, den zu entschlüsseln, die verschiedenen Schichten rauszunehmen. Man könnte vielleicht, wenn ich die Gelegenheit nehme, überzuleiten zum zweiten Thema, nämlich zu dem Vortrag, den du gehalten hast, könnte man ja das Folgende sagen. Er hat gemeint, die große Erkenntnis in der Philosophie ist, wenn man mit ihr aufhören kann, wenn eine Entspannung, Erlösung kommt, wenn die Probleme sich verflüchtigen. Das ist ihm nicht gelungen, scheint's. Und obwohl, wie du ausführst, das ja gerade seine Methode gewesen ist.
Ja, mir fällt gerade ein, es gibt genau eine Bemerkung in den Gesprächen mit Drury, wo er, es ist 133 Lied, wo er sagt, die eigentliche Entdeckung der Philosophie ist die, die mich befähigt, aufzuhören oder das Philosophieren zu beenden, wann immer ich will. Und dann sagt er dem Drury, aber genau das habe ich nie geschafft. Also ich glaube, ja, also sein Anspruch kann er auch nicht ganz einlösen, aber die Zielrichtung, glaube ich, war schon sehr klar. Und mir kommt vor, dass die von ziemlich früh an, also für ihn sich herauskristallisiert, dieses neue Bild oder neue Ansatz der Philosophie. Und damit meine ich wirklich in Abkehr von dem, was im Traktatus steht auch. Weil er eben, gibt es eine schöne Zurückweisung. Der Traktatus kommt ja in diese Schwierigkeit, die dann im 654 mit der Leiter, dieses berühmte Leiterparadox, dass er eigentlich am Schluss seine eigenen Sätze aufheben muss als unsinnig. Also das ist so ein bisschen ein Trick, so ein Zaubertrick. Ich glaube, Wittgenstein will das vermeiden und will also diese Sinnlosigkeit eben nicht von vornherein vermeiden und nicht hinterher sozusagen den Leser sagen, jetzt musst du aber diese ganzen Sätze auch noch aufgeben, sondern da gibt es diese schöne Stelle, das ist eben schon notiert, wo er sagt, dorthin, wo ich nur mit einer Leiter komme, will ich gar nicht mehr hin, das interessiert mich nicht.
Ich will da was ausprobieren, was meine eigene Privattheorie ist, nicht ganz, aber mal schauen, was du dazu sagst, gerade mit diesem, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, was ja immer so interpretiert wird, dass man sich etwas auferlegen muss, dass das ein Gebot ist. Ja. Auf der anderen Seite ist die Sinnlosigkeit, ist das nicht so was Ähnliches. Und das Paradoxon, das darin besteht, dass man, wenn man an dieser Grenze ist und sagt, das ist eine Grenze, damit man sagen kann, es ist eine Grenze, auch eine Ahnung haben muss davon, was auf der anderen Seite ist. Ich hätte jetzt eine alltagssprachliche Interpretation von dem, also kommend von jenseits des Traktates, nämlich kann man das nicht in die Richtung sehen, dass man sagt, da kann ich dir nichts sagen, dass man die Sache so betrachtet, dass man sagt, mir fehlen die Worte. Das kann alles Mögliche bedeuten. Das kann bedeuten, dass die Frage mich überfordert, dass die Frage mich nicht trifft, dass es einfach mit der Sprache an dieser Stelle nicht weitergeht, was im Traktat natürlich dadurch ein bisschen zugespitzt ist, dass er den Traktat als eine große Rekonstruktion der logischen Sprache überhaupt nimmt und dass man dann sagen kann, wenn man über etwas nicht mehr sprechen kann, dann ist das jenseits meiner Konstruktion, ja. Aber wenn ich das ein bisschen alltagssprachlicher betrachte und sage, ich muss passen, zum Beispiel, wenn man es vom Kartenspiel her nimmt, ja, meine Karten reichen nicht. Ich gebe das auf, aber ich gebe es nicht auf in einem tragischen Sinn, sondern ich bin zur Erkenntnis gelangt, dass ich da nichts mehr weiter beizutragen habe.
Das finde ich ein eine etwas vermenschlichte oder harmlosere Darstellung. Aber ich glaube, in Daktatus geht er ja doch so weit zu sagen, es liegt nicht an mir, ich kann hier nicht weiter, sondern man kann überhaupt, die Sprache kann hier überhaupt nicht etwas aussagen. Also es ist schon dieser generalisierende Anspruch, dass er einfach sagt, so ist es. Also er hat dieser Anspruch, die Wahrheit definitiv und endgültig gefunden zu haben, der liegt da drinnen. Und es ist jetzt nicht, weil ich zum Beispiel zu wenig weiß darüber oder weil ich zu wenig gebildet bin. Also so könnte man jetzt deine
Sache das Vermenschlichende, was du sagst, das habe ich genau gemeint mit der Alltagsdeutung. Ja? Man könnte, das kommt auch daher, dieser Vorschlag, diese Idee kommt auch daher, dass das so unglaublich belastet worden ist mit der physischen und ethischen und rigoristischen Deutungen. Und wenn man vom Traktat ein bisschen wegrückt in die Richtung, in die der Wittgenstein selber gegangen ist, könnte man ja auch sagen, auch dieses Problem löst sich insofern mit Hilfe der Alltagssprache, dass man sagt, hier kann ich nicht weiter. Das ist eigentlich etwas, wie man das Ende des Traktates genau ein bisschen runterspielen kann, was aber genau in der Richtung dessen ist, was dann, wie Voll. Du sagst, seine Methode werden kann.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in die Richtung geht, weil die Absicht liegt ja eigentlich darin, zu sagen, nicht jetzt das Eingeständnis, ich komme hier nicht weiter, sondern dahinter liegt ja eigentlich die kritische Absicht zu sagen, alle, die glauben, sie könnten hier weiterreden, und das tun sich ja auch ununterbrochen, sozusagen die Metaphysiker, die reden ja Unsinn. Das ist diese sehr scharfe kritische Dimension, und die fällt ja nicht weg später. Die ist ja eine der Linien, die er weiterverfolgt, aber sie werden einfach anders gezogen, glaube ich, die Begrenzungen. Er ist ja nach wie vor ein Philosoph, der die metaphysischen Dogmatismus oder wie man das jetzt immer nennen will, ganz, ganz, ganz ernsthaft in Frage stellt. Und das ist jetzt der Punkt, glaube ich, wo wirklich seine neue Methode beginnt. Also zwei Punkte vielleicht noch mal erwähnen. Darin, was kann die Philosophie eigentlich leisten? Was ist eigentlich das, was sie tun kann? Und da gibt es eben diese verblüffende Feststellung, die dann auch in den Vorlesungen ziemlich früh in den 30er Jahren wiederholt. Die Philosophie, die Aufgabe ist nicht, wahre Sätze, wahre Behauptungen aufzustellen. Also dieses ganz selbstverständliche eigentlich Annahme, es geht darum, so wie die Wissenschaften eben wahre Sätze zu finden, das stellt Wittgenstein hier in Frage. Was ist es dann? Also welche Methode, was ist ihre eigentliche Methode? Und dann geht es eben in diese Richtung, die man also eh schon seit langem als therapeutische Philosophie beschrieben hat. Er will uns von Verwirrungen befreien. Und zur Befreiung von einer Verwirrung brauche ich nicht unbedingt eine neue Theorie. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig durchzuhalten ist. Es entsteht natürlich auch so etwas Ähnliches wie theoretische Ansichten. Immer dort, wo er versucht, sozusagen Dinge zu klären, sein Klärungswerk, entstehen natürlich auch bestimmte quasi theoretische Ansichten, nicht? Wenn er über das Meinen spricht und was das Meinen ist oder was Bedeutung ist. Aber dahinter steht eigentlich diese Überzeugung, glaube ich, dass die philosophischen Probleme eben andere sind als inhaltliche Probleme.
Man kann da vielleicht einen kurzen Rückblick machen. Es kommt ja im Traktatus auch der Sinn vor, und es kommt auch die Verbindung von Wahrheit und Sinn vor, nämlich ein Satz ist sinnvoll, wenn man weiß, was der Fall ist, wenn er wahr ist und wenn er falsch ist.
Das ist Verifikationismus,
ja. Und da könnte man aber sagen, er hat es nicht nur auf Wahrheit abgehoben im Traktat. Der Satz trägt quasi, vermittelt den Zustand der Welt, und das Prüfinstrument ist die Wahrheit oder Falschheit. Und zwar in einem logischen Sinn, also nicht in einem metaphysischen Sinn, sondern in einem wissenschaftsorientierten Sinn. Das heißt, wenn mir jemand einen Satz vorschlägt und ich weiß, was der Fall ist, wenn ich Ja sage und wenn ich Nein sage, dann ist damit der Sinn abgedeckt. Und in dem, was dann später kommt, macht sich der Sinn quasi selbstständig in diesem Zusammenhang. Er hängt nicht mehr daran, dass man hinweist und sagt, okay, ist das jetzt so oder ist das nicht so? Und da wird, dann entstehen jetzt neue Chancen.
Genau, also dieses Bild der Sprache im Traktatus war ja ein ganz enges. Das ist ja auch das, was er selber sagt. Was sich sagen lässt, sind eigentlich Sätze der Naturwissenschaft. Also wenn man das wörtlich nimmt, das heißt, er blendet ja alles aus, was sonst noch an Sprache vorkommt. Und vielleicht noch ein Einsatz zu dieser Methode, weil ich glaube wirklich, dass das sozusagen der rote Faden ist seiner ganzen Spätphilosophie. Was ist eigentlich die Methode der Philosophie? Und das Überraschende ist eben, er sagt ja nirgends aus, explizit jetzt, das ist meine Methode, sondern er versucht Hinweise zu geben. Er macht sie, lebt sie sozusagen vor in seinen Vorlesungen und er gibt uns Bilder verschiedener Art. Und ich glaube, dass das wirklich ernst zu nehmen ist, dass er versucht zu sagen, ich will euch jetzt nicht eine fertige Methode in die Hand geben, sondern ihr sollt, also das Ziel seiner pädagogischen, seiner Arbeit als Lehrer ist eigentlich, er will die seine Studenten in die Fähigkeit vermitteln, selbstständig Probleme zu lösen. Und er will ihnen sozusagen nicht Meinungen aufdrängen, die sie dann übernehmen und dann seine Schüler, seine Schule quasi, sondern er will sie in die Lage versetzen, selber zu denken. Das sagt er auch im Vorwort zu den Untersuchungen einmal. Und da gibt es dieses schöne Bild, ich habe das da ganz am Schluss gebracht, wo er sich selber mit einem Anführer vergleicht, der einen großen Bund Schlüssel in der Hand hat und dahinter sind sozusagen seine Anhänger, seine Schüler, und sie wollen in eine Burg oder irgendwo eindringen, in einen versperrten Bereich. Und er ist damit beschäftigt, eine Tür aufzuschließen mit den riesigen Bundschlüsseln und ist da also beschäftigt. Und seine Schüler, statt dass sie versuchen, die anderen Türen zu öffnen, warten hinter ihm und dann drängen sie alle durch die Tür durch und sind drinnen. Und dann gibt es diese rätselhafte Wendung und plötzlich schließen sich die Türen wieder und drinnen und draußen Gefangene. Also mir ist es nie ganz klar geworden, warum sich die Türen wieder schließen. Das ist ein bisschen, bleibt eines der Rätsel. Aber ich habe jetzt kürzlich eine Stelle gelesen, die dazu passt, im Manuskript 138, glaube ich, wo er sagt, Leute wie Wisdom, John Wisdom und er zeigen dir einen Bund gestohlener Schlüssel, mit denen sie keine Türen öffnen können. Also das passt genau zu dieser Metapher.
Ich habe eine kleine Idee gehabt, wie ich das gelesen habe, was du gesagt hast, wie das mit dem Öffnen und Schließen sein könnte. Ein Ding, das du ansprichst, ist die Heraklitsche Formulierung, niemand steigt zweimal in denselben Fluss, und der Wittgenstein betrachtet das als ein typisches Modell dafür, was die Philosophen sich ausdenken, um was Kontroverses zu machen, und sagt, nein, im Alltagsverständnis steigt man zweimal in denselben Fluss. Das wäre ein Beispiel dafür, dass die Alltagssprache einen befreit von den paradoxen Situationen der Philosophie.
So oder umgekehrt auch zu sagen, dass die philosophischen Probleme dort entstehen, wo man die Alltagssprache eben plötzlich in einem ganz anderen Sinn gebraucht. Und das ist ein ganz, glaube ich, ein zentrales Paradigma, das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, das kommt im 138 auch vor. Nur im Fluss des Lebens haben die Worte ihre Bedeutung. Also es geht um diesen Fluss des Lebens und die Philosophen blenden den oft aus und dadurch entstehen diese Verwirrungen.
Aber das stimmt so, aber ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser Wittgensteiner Stellungnahme, und das hängt gerade mit dem Fluss zusammen, weil der Fluss des Lebens ist nicht eine Erfindung der Philosophen, das ist ein wirklicher Umstand. Und ich habe mir jetzt gedacht, was wäre denn, wenn man Beispiele finden könnte, in denen man tatsächlich auch alltagssprachlich sagen könnte, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.
Genau, und ich hatte, das wäre Wittgensteins Methode sozusagen, so wie er bei Moore auch das sagt. Ja, wann sagst du denn, ich weiß, dass ich zwei Hände habe?
Richtig, und das wäre ein Punkt, wo die Türen sich wieder schließen. Ich habe zwei Beispiele, habe mir gedacht, kann man mal austesten. Man kann nicht zweimal das Gleiche versprechen, könnte man sagen. Ja. Und könnte damit meinen, wenn du es einmal versprochen hast und dann nicht hältst, dann hast du, wenn du das zweite Mal dasselbe versprichst, nicht mehr dasselbe versprochen.
Das wäre zum Beispiel jemand, der zweimal dieselbe Frau heiratet und sich dazwischen scheiden lässt. Ja, die Versuche genau. Gibt es doch.
Oder man kann zum Beispiel, ein anderes Beispiel, das ich hatte, Annie Arnaud, eine französische Schriftstellerin, Autobiografin, die sagt, man kann die Annie Arnaud nicht zweimal entdecken. Man kann das Entdecken, im Entdecken steckt etwas drinnen, was einmal ist. Und wenn ich das zweite Mal sage, ich entdecke sie, da muss ich Gedächtnislücke haben oder sowas ähnliches. Entdecken kann ich sie nur einmal. Ich kann sie
für mich selber entdecken.
Ja, genau. In einem übertragenen Sinn kann ich sagen, na gut, jetzt entdecke ich sie erst so richtig. Aber was ich sagen will, ist, wenn man sich in die Verstrickungen und Verschlingungen der Sprache reinlässt, dann kann man sehr leicht verstehen, dass man sagt, der Herr Gitt hat nicht recht, weil Fluss ist ein Begriff, der bezieht sich auf ein Phänomen, das in der Geografie und in der Zeit ausgedehnt ist. Und da es ausgedehnt ist, kann man an der einen Stelle reinsteigen, kann man an der anderen Stelle reinsteigen.
Und am nächsten Tag wieder.
Und am nächsten Tag wieder. Da hat er sozusagen recht, hat die Alltagssprache recht. Aber diese offene Türe, die quasi aus dem Heraklitischen Feld hinausführt, diese offene Türe, will ich jetzt mal vermuten, schließt sich wieder, wenn ich gesetzt den Fall sage, man kann nicht zweimal das Gleiche versprechen.
Aber das ist natürlich dann schon ein, wie soll ich sagen, eine analoge oder eine metaphorische Deutung dieses Satzes. Ich meine, er war natürlich von Heraklit auch metaphorisch gemeint. Er hat natürlich nicht von Flüssen gesprochen. Aber ich glaube, das wäre genau auch der Versuch Wittgensteins gewesen, zu sagen, okay, in welchen Situationen würdest du so einen Satz verwenden? Und das existiert ja mit den Murschen Beispielen ganz lustig durch, indem man sagt, okay, wenn du jetzt sagst, ich weiß, dass das ein Baum ist, kann ich mir noch gar nichts vorstellen. Jetzt muss ich mir eine Situation denken, das ist dieser Fluch des Lebens wieder. Wo könnte ich das äußern? Also er sozusagen, er will ein, das was er Sprachspiel letztlich nennt, er will eine ganz konkrete Situation, wo dieser Satz fallen könnte, dann sagt er, okay, ich sehe im Nebel irgendeinen Umriss und jemand sagt, ist das ein Mensch? Und dann sage ich, ich weiß, dass das ein Baum ist. Sofort verliert der Satz diese eigenartige, sozusagen metaphysische Dimension. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass Wittgenstein sagt, okay, ich kann mir natürlich Situationen vorstellen, wo der Satz wieder ganz normal wird, sozusagen in die Alltagssprache integriert wird, aber der Philosoph versucht es gerade auszublenden. Er versucht genau das als einen Wesenszug, oder er versucht ja diese Alltagsebene zu verlassen.
Aber
das und kommt aufs Glatteis, nicht? Das ist auch die Metapher der Glatteis.
Ich kenne das, ich verstehe das, ich gebrauche das auch, aber ich halte jetzt doch noch ein bisschen dagegen. Wenn man die Absicht hat, zum Beispiel sowas zu sagen wie, das zweite Mal ist es niemals so wie das erste Mal. Und das ist nicht so etwas, was die Philosophen sich ausdenken, sondern das ist mit dem zweimal versprechen, nicht? Oder zweimal entdecken. Ja. Wenn du es das zweite Mal entdeckst, dann ist es nicht mehr das erste Mal. Das ist nicht
die. Übrigens ein gutes Beispiel wäre auch das Aspekt sehen. Nicht? Wenn ich einmal den Hasenentenkopf gesehen habe, so den zweiten Aspekt, dann ist er da. Und vorher war er vielleicht nicht
da. Dann habe ich eine zerebrale Störung, wenn ich vergesse, dass das geklappt hat. Ja? Ja. Und das ist jetzt meine geäußerte Skepsis gegenüber dieser Klassen- und krassen Gegenüberstellung von Philosophie und Alltag, die er selber immer wieder auch anspricht und statuiert, dass man der Philosophie doch auch zugestehen kann, dass sie Dinge artikuliert, die Menschen angehen, auch wenn sie im Alltag nicht dran denken. Also wenn mir im Alltag, wenn ich ein kleines Büchlein habe mit kleinen Blumen und so tagebuchartig, vergiss nicht, dass du mich nur einmal das erste Mal gesehen hast oder so. Ich bin dann auch immer dasselbe, aber das erste Mal, jeden Anfang eignet ein Zauber. Ja? Hermann Hesse, meinetwegen. Ja? Ist das jetzt philosophisch? Ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch. Das klingt jetzt metaphysisch oder so. Und da kann man auch der Auffassung sein, das ist überholt oder überzogen, zu romantisierend, dass man auch argumentieren kann dafür, dass wenn das zweite Mal passiert, sich was geändert hat, würde ich jetzt nicht verdammen.
Nein, ich glaube auch nicht. Wittgenstein hätte das wahrscheinlich auch nicht so gemeint, weil er ja, also zum Beispiel, er betont ja, man kann die philosophischen Knoten nicht durchschneiden, man muss sozusagen den Windungen genau folgen, um sie aufzulösen. Und das wäre sozusagen so ein Weg. Man muss natürlich versuchen, was wollte eigentlich.
Und das meine ich eigentlich genau mit den sich schließenden Türen wieder. Weil wenn er eine Türe aufmacht und er macht mit der Bemerkung über den Heraklit eine Türe auf und wenn jetzt die anderen kommen und sagen, okay, der Meister hat das gemacht, jetzt versuche ich das beim nächsten Mal auch und an der Stelle verpasst er das dann gerade. Das könnte eine Deutung sein von diesem. Was mir auch bei dem von dir beschriebenen Burg- und Schlüsselding auffällt, ist, das ist genau nicht ein Vorgang des Zerstörens. Das ist ein Vorgang des Öffnens. Und da steckt ja ein bisschen dahinter die Idee, es warten auf uns Dinge, die zu entdecken sind, die uns verschlossen sind. Man könnte einerseits sagen, die böse Philosophie, die hat uns das alles versperrt. Ja? Die böse Philosophie hindert uns daran, was vor unseren Augen ist, zu sehen. Ja? Und wenn man aufmacht, dann ist man im Freien und dann ist man das Problem los. Ja? Aber ich glaube, da steckt eine zweite Schicht auch noch drinnen, nämlich die, warum tut man sich denn so schwer, den Alltag zu sehen, wie er ist? Weil da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits entweder der Alltag ist etwas bisschen Heimtückisches, was sich immer verbirgt und was uns dann von den Philosophen immer entrissen wird oder zugemacht wird. Ja. Oder aber der Alltag ist doch noch viel geheimnisvoller, als man annimmt, wenn man einfach Alltagssprache sagt. Man muss richtig arbeiten, um auf den Punkt zu kommen, in dem dann die Verkrampfung sich löst. Der Alltag ist nicht das Unverkrampfte. Ich meine, du sagst dann am Ende auch, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, der dritte Teil dieses Methodenvorgangs ist ja die Entspannung.
Ja, die Erlösung, die oft gebrauchte die Formel der Erlösung, aber auch der Enttäuschung. Und das geht jetzt ein bisschen quer zu diesem Bild. Ich bin jetzt nämlich gerade mal überlegen, für mich wäre es ja überzeugender, wenn ich mir jetzt das überlege, dass man aus einer eingesperrten Situation ins Freie hinaus will. Aber so gebraucht er die Metapher gerade nicht. Man will in etwas eindringen, was verschlossen ist. Also die Erlösung, von der er oft spricht, und da gibt es dieses schöne Bild von dem Haar auf der Zunge. Also es irritiert einem etwas. Es gibt ein Problem, vielleicht das Leib-Seele-Problem oder irgend so etwas Jahrhundertealtes. Und Wittgenstein meint tatsächlich, es liegt an unserer Ausdrucksweise, wie wir darüber reden. Und wir können uns davon befreien, wenn wir so eine andere Ausdrucksweise gebrauchen, vielleicht eine weniger metaphysische. Und das ist verbunden aber mit Enttäuschung. Dieses Element ist natürlich, das ist auch ganz von Anfang an da. Wir haben natürlich das Gefühl, die großen und ewigen tiefen Themen der Philosophie stürzen ein, eben wie er sagt, wie Luftgebäude. Es sind nur Luftgebäude, die wir zerstören. Und da gibt es dann schon diese Stelle, weil du am Anfang gesprochen hast von dem Gebot sozusagen, man muss sich selber etwas auferlegen. Er sagt dann schon auch, das ist aus dem Big TypeScript, also 32, 33, wie ich oft gesagt habe, führt die Philosophie mich zu keinem Verzicht. Also er sagt jetzt keinen Verzicht. Da ich mich nicht entbreche, etwas zu sagen, sondern eine gewisse Wortverbindung als sinnlos aufgebe. In anderem Sinne aber erfordert die Philosophie dann eine Resignation, aber des Gefühls, nicht des Verstandes. Und das ist es vielleicht, was sie vielen so schwer macht. Es kann schwer sein, einen Ausdruck nicht zu gebrauchen. Und das ist ein sehr schöner Ausdruck eigentlich. So wie es schwer ist, die Tränen zurückzuhalten oder einen Ausbruch des Zorns. Also wenn ich sozusagen diese metaphysische Verwendung eines Begriffs, sagen wir zum Beispiel ich, das ist ja auch so ein unglaublich philosophisch besetzter Ausdruck, auf einen alltäglichen Sprachgebrauch zurückgeführt habe, dann kann ich bestimmte Dinge nicht mehr ausdrücken, über die Philosophen sprechen. Und das erfordert sozusagen auch diesen, er spricht also hier wirklich von einer Resignation. Ich sehe, und das hat jetzt wieder ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Traktatus eigentlich, dass ich
das, Was mir dazu einfällt, ist jetzt diese Nietzsche-Bemerkung, dass wir Gott nicht loswerden, solange wir Subjekt-Prädikat-Sätze haben.
Ja.
Das könnte man, glaube ich, sogar da durchspielen, nicht? Gesetzt den Fall. Und es gibt eine Sprache, und die gibt es ja sicher, wenn man das linguistisch sprachgeschichtlich macht, in der nicht vorgebaut ist durch die Verständigungsstruktur, dass wir etwas haben, wovon wir etwas aussagen, was dann wahr oder falsch ist. Damit gibt es sozusagen eine Dominanz, und zu der diese grammatische Konstruktion bedeutet, dass wir in der Lage sind, etwas zu identifizieren, auch noch bevor wir wissen, was es genau mit ihm auf sich hat, an Eigenschaften, und die Eigenschaften können wir ihm dann zusprechen. Das ist die ganze Pointe des Subjekt-Prädikatsatzes. Und wenn man jetzt eine Sprache hat, in der das nicht möglich ist, in der zum Beispiel die phrygische Basislogik zwischen einem Prädikat mit einer leeren Stelle und einem Subjektterm, der da eingesetzt wird, und damit ein Satz generiert wird, der wahr oder falsch ist, wenn man diese Konstruktion nicht hat, dann kommt man auf ganz andere Vorstellungen davon, wer die Welt erschaffen hat, sage ich mal.
Da fehlen noch einige Verwicklungsschritte jetzt, aber ich glaube, das würde Wittgenstein auch so zugestehen. Das spricht ja oft als Vergleich oder als Standpunkt von außen von irgendwelchen Völkern, Wilden oder Menschen, die ganz andere Lebensformen, und in dem Sinn ist ja Sprache und Lebensform als Einheit immer gedacht. Also sich eine Sprache vorstellen heißt sich eine Lebensform vorstellen. Und das ist, glaube ich, sehr heilsam. Also hin und wieder diesen Blick zu wagen, wie würde es denn aussehen, wenn jemand ganz andere Begriffe oder auch Strukturen, also ich glaube, das funktioniert schon auf der Ebene der Begriffe. Können wir uns ein Volk vorstellen, glaube ich, kommt irgendwo vor, das keinen Begriff für morgen hat zum Beispiel. Also man kann sich solche Lebensweisen vorstellen, und das sagt natürlich was aus über unsere Selbstverständlichkeiten, die wir voraussetzen.
Das ist ein Anlass dafür, warum man Wittgenstein dann oft in die relativistische Schiene eingestellt hat. Was ja wieder auch nicht ganz stimmt, würde ich sagen, weil ich würde mal vermuten, auch diese alternativen Sprachen haben ihre Konstanten, haben, weil sonst Verständigung nicht möglich ist. Also eine der wirklich tiefgreifenden Einsichten, die ich beim Wittgenstein lesen gelernt habe, ist die, das Abrichten der Kinder. Da verwendet er den ein bisschen expliziten Ausdruck Abrichten, und die Leute sagen, mein Gott, das ist doch nicht die moderne demokratische Erziehung, wo es um Diskussionen geht. Aber das pure Faktum ist, dass wenn man den Kindern nicht fünfmal, bis sie es kapiert haben, unter Anführungszeichen, dieselbe Sache sagt, dann werden die Sache nicht verstehen, und sie werden sie auch nicht variieren können. Das ist ja der Punkt. Der Unterschied ist zwischen
anwenden oder selbstständig.
Selbstständig anwenden. Der entsprechende wichtige Punkt ist, dass wenn du es selbstständig anwendest, dann erwartest du, dass das Kind in bestimmten Zusammenhängen es auch nicht so macht, wie es das Ding gelernt hat. Und das ist genau die Pointe des Lernens. Und das kannst du nicht, wenn das Kind vornherein damit konfrontiert ist, dass du selber immer anders machst. Ja. Dann kann es ja nicht finden, dann kann es den Punkt nicht finden, der an der Stelle die wirkliche Anwendung ist.
Das ist eine ganz Schlüsselszene, immer wieder diese Frage, wie habe ich denn dieses Wort gelernt? Und es muss irgendwo eine nachvollziehbare Regelmäßigkeit aufweisen, nicht? Da hängt natürlich das ganze Regelparadox daran, aber ich muss, wie lernt ein Kind das Wort gut zum Beispiel? Es muss irgendwelche Beispiele haben, die ihm als Paradigma dienen, und von dort aus dann...
Die Beispiele werden ihm vorgemacht, und es stellt sich darauf ein. Es stellt sich auf diese Beispiele ein, und das gilt jetzt in Sprachen mit und ohne Gott. Ja? Also Gott können wir vielleicht loswerden, wenn wir diese Grammatik nicht haben, aber das Kind muss überleben. Es kann nur überleben, wenn die Erwachsenen schon überlebt haben, und die können wieder nur überlebt haben, wenn sie sich auf was verständigt haben.
Ja. Also du meinst, das mündet da auch in einen... Also die Sprache ist auch in gewisser Weise eine Überlebensstrategie oder ein nützliches, sicherlich ein Instrument. entstanden ist aus dem Lebensgefühl.
Überlebensstrategie finde ich genau richtig, weil da auch das Konstruieren strategische, künstliche auch reinkommt. Nicht? Ja. Wenn die nicht sprechen könnten, dann würden sie sich nicht einigen darüber, ob das jetzt giftig oder nicht giftig ist zum Beispiel. Ne?
Das Problem, was ich sehe, ist ja, wenn ich dem Kind jetzt durch Beispiele bestimmte Eigenschaften oder eben Begriffe verdeutliche, zum Beispiel, was ist gut, welche Beispiele gibt es, was völlig, also jeder zustimmen würde, das ist etwas Gutes, dann lernt es diesen Begriff an Beispielen und kann diese Beispiele aber nicht mehr in Frage stellen, weil das sozusagen für ihn der Prozess ist, überhaupt sich einen Begriff anzueignen. Das heißt, es kommt dann in eine Situation, wo es einen Begriff lernt, der aber einen bestimmten Bereich, vielleicht, also zum Beispiel, wenn ein Kind, sagen wir mal konkret, in der Esszeit gelernt hat, gut ist, was der Führer befiehlt oder sowas, dann ist es schwer, also jetzt von einem bestimmten Lebensalter nochmal betrachtet, das wieder in Frage zu stellen, wenn das mein Paradigma ist, das Wort gut zu erlernen.
Ah ja, aber Paradigmen sind schon ein bisschen flexibler, nicht? Was mir jetzt einfällt, nicht gut, sondern schön. Schöne Kunst. Kunst ist schön. Tizian, da gleich in der direkten Nachbarschaft, ist schön. Und angenommen, du kriegst deinen Begriff schön durch Museumsbesuche bei Tizian und dann gibt es die nicht mehr schöne Kunst. Und
ja,
die nicht mehr schöne
Kunst
bricht mit diesem Paradigma von Tizian und ist plötzlich ein Picasso. Und das ist eine Herausforderung, das ist eine Challenge und das muss ausgehandelt werden.
Viele schaffen das ja nicht.
Viele schaffen es nicht, natürlich. Viele
bleiben. Und es ist jetzt die Frage, welche Bedingungen sind notwendig, um sowas. Natürlich wird vieles in Frage gestellt, aber oft denke ich mir, es gibt so ganz grundlegende Dinge, die wir einfach nicht mehr in Frage stellen können, weil wir so überhaupt den Begriff erlernt haben, möglicherweise. Also ich denke da auch an eine Bemerkung von Cavell, wo er sagt, Begriffe wie Schönheit, Liebe, Gott können wir unseren Kindern gar nicht vermitteln, weil wir selber diesen Begriff nicht vollständig erlernt haben oder weil wir nicht in einer Lebensform leben, wo diese Begriffe noch ihre Bedeutung haben. Also das hängt dann natürlich wieder zurück oder hängt damit zusammen, spielt zurück auf eine konkrete Lebensform.
Du bist jetzt an der Stelle, wo du sagen würdest, und darüber muss man schweigen, und du gibst uns damit eine Aufgabe in dem Sinn, dass man sagen könnte, können wir von diesem Schweigen loskommen,
ja,
oder sollten wir das einfach so lassen?
Genau.
Mit diesem Ende des Gespräches tritt ein Schweigen ein, das aber ein ganz normales, harmloses Schweigen ist und das hoffentlich von einem gewissen Vergnügen dann begleitet wird.
Danke.